hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Der ist heute wieder dran. Jung und Young gibt's dann wieder in der nächsten Woche. Nur zur Erklärung, das sind immer so ein bisschen die Formate, wenn ich in Wayne überschwenke, wo der Wolfgang entweder keine Zeit oder keine Lust hat, dabei zu sein. Und manchmal nehme ich mir einfach auch die Freiheit, mich mit Leuten alleine nochmal zu unterhalten, weil ich denke, irgendwie, da kann ich einfach mehr Fragen stellen, die ich gerne stellen wollen würde und muss mir den Platz nicht mit Wolfgang teilen. Mein Lieber, alles Gute da draußen an dich, lieber Wolfgang. Ja, heute habe ich wieder einen Interviewgast und es geht im Großen und Ganzen wieder um das Thema Purpose. Klar, wir wollen das hier das Jahr über als Schwerpunktthema abreiten. Heute aber in der speziellen Ausprägung. Ich habe ja gesagt, ich hole mir immer Leute rein, die ja mit anderen Brillen, mit aus einer anderen Perspektive auf das Thema Purpose raufschauen können. Und im Idealfall verbinden wir das noch mit dem Thema Marketing, weil darum geht's ja am Ende des Tages, dass wir das Thema Purpose vielleicht mit dem Thema Marketing verbinden, um einfach für die Zukunft vielleicht eine in Teilen bessere Welt zu kreieren, als sie jetzt vielleicht am Start ist. Und in dieser Ausgabe freue ich mich da riesig, dass wir das Thema Gamification einfach mal auf den Schirm nehmen können. Und ich habe den Roman Rackwitz hier, der da Fachmann, Experte in diesem Bereich ist. Er war ja auch auf der Campix schon Sprecher und hat da unter Beweis gestellt, dass er das so richtig eingesaugt hat, anscheinend schon mit der Muttermilch. Also kann er wirklich sehr gut. Du wirst sicherlich noch ein bisschen was dazu erzählen, lieber Roman, aber erstmal herzlich willkommen, mein Lieber.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wo kommst du her und wie bist du vor allen Dingen in diesen Bereich Gamification abgedriftet, der ja total cool ist. Ich liebe ja den Bereich, aber da kommt man da immer aus der Spielindustrie rein oder irgendwie aus einem anderen Hintergrund? Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
Nee, also es gibt natürlich Leute aus der Spielindustrie, die da reinkommen, aber es gibt auch viele, die aus anderen Bereichen reinkommen, so wie auch bei mir. Du, ich habe klassische BWL und VWL studiert, wenn du es so willst, so eine Mischung. Und während dem Studium, das ist klassisches Wirtschaftsstudium, ja, setzt du dich ja mit so Modellen auseinander. Es geht ja viel um Menschen, ja, aber es geht immer um diese rationalen Menschen. Den Homo economicus, von dem jeder Dozent dir eigentlich sagt, den gibt's nicht. Das ist nur ein Modell, damit die anderen Modelle gut funktionieren. Und aber gleichzeitig sollst du daraufhin deine Entscheidungen treffen. Alles ein bisschen komisch. Auf jeden Fall habe ich halt angefangen, aufgrund dessen mich mit der Verhaltenspsychologie auseinanderzusetzen. Die hat mich sehr interessiert während dem Studium. Und dann wiederum speziell die intrinsische Motivation, also genau die Motivation, die aufkommt, wenn der Mensch etwas macht, um des Machens willen, wenn er wirklich was macht, was er will. Mhm. Was macht diese Aktivitäten aus, in denen das der Mensch wirklich macht, was er machen will? Ja, also warum sind wir so getrieben innerlich, also von uns aus, ohne dass wir irgendwas dafür kriegen von außen, Spiele zu spielen. Warum unser Hobby zu machen? Das hat mich immer interessiert. Was haben diese Aktivitäten an sich, dass die so attraktiv sind für den Menschen? Und das ja weltweit, egal welches Alter, Geschlecht. Und das hat mich sehr fasziniert. Und über dieses Thema, also sehr stark Verhaltenspsychologie, Evolutionsbiologie gehört da dazu, Neurowissenschaften gehört dazu aus meiner Sicht. Und über dieses Thema bin ich dann in die Gamification-Industrie gerutscht, die zur selben Zeit, das war so während dem Studium 2006 angefangen, für Verhaltenspsychologie zu interessieren. 2007/08 ging das Thema groß los in San Francisco mit dem G-Summit und ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hab gemerkt, da kommt gerade eine Industrie auf, die thematisch genau mit meinem Interessensgebiet zusammenpasst. Und so bin ich eigentlich reingerutscht und dann hatte ich einfach nur Dusel, dass ich einer der wenigen Deutschsprachigen war. Und dass ich mittlerweile von denen, die damals das gemacht haben, bin ich der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Hab einfach Leute durchgehalten, so ungefähr. Und ja, so bin ich da reingerutscht.
Das ist ja verrückt irgendwie, dass du selbst sagst, dass du als Einziger übrig geblieben bist. Aber in den Bereichen, die jetzt von, sag ich jetzt mal, außen gekommen sind, ne? Also in der Games-Industrie selbst gibt's doch bestimmt auch eine ganze Menge Nerds, die sich mit dem Thema Gamification auseinandersetzen, aber weniger halt in Neurowissenschaften, sage ich jetzt mal.
Also vollkommen. Also wie gesagt, ich bin einer der wenigen, die von außen, also die übrig geblieben sind von denen, die ich damals kenne. Ja, das waren so ungefähr 2 Handvoll, ja, die wir immer uns wieder in San Francisco getroffen haben, dann jährlich. Nee, aber was ich meine, du hast völlig recht. Also Games-Industrie, klar, da gibt's viele. Das Interessante hier ist, es gibt zwei ganz große Unterschiede, den expliziten und den impliziten Ansatz. Da will ich jetzt gar nicht so nerdig drauf eingehen. Es ist aber, also wenn man es ganz kurz versteht, ist es ziemlich offensichtlich. Es gibt diese zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist der, wo du erkennst, dass du ein Spiel spielst. Ja, also das sind dann die berühmten Serious Games, Simulationen. Also jemand setzt sich hin. Egal, ob er jetzt in seinem Arbeitsumfeld ist, ob es irgendwie ein gesellschaftliches Problem ist, Medizin, wie auch immer, gibt es ja unterschiedliche Industrien, und setzt sich hin und spielt ein Spiel. Das ist der explizite Ansatz. Und da, das sind natürlich die Produkte, die ganz, ganz stark aus der klassischen Games-Industrie kommen. Klar, die haben das auch drauf, ja, solche Spiele zu bauen. Also da reden wir ja auch von den grafischen, also vom Storytelling über so ein Spiel also über ein digitales Spiel. Wir reden von der grafischen Umsetzung und so weiter. Und dann gibt's aber auch im Gegensatz dazu den impliziten Ansatz, und der ist der, dem ich mich sehr verschrieben habe. Das ist so der Bereich, wo es eher darum geht, dass du reale Prozesse mit Spielmechaniken anreichern möchtest, dass die psychologisch ähnlich spielattraktiv wirken. Ja, also wenn du deinen normalen Job machst, wenn du eine Software nutzt, Kundenbindungsprogramme, wie auch immer, oder deine gesamten Employee Lifetime Cycle, also das kannst du alles halt schauen, wie sorgst du dafür, dass jemand mit Freude dabei bleibt, etwas zu machen, aber halt ohne, dass es wie ein Spiel aussieht. Also wir wollen explizit im impliziten Ansatz wollen wir explizit nicht, dass jemand das also sagt, so, jetzt mache ich mal Pause mit dem, was ich mache, und ich spiele ein Spiel. Sondern, ja, wir machen es eben, es ist eher so unterschwellig, wenn du es willst. Wir versuchen, diese realen Prozesse zu verbessern. Das sind zwei Unterschiede, die sich gegenüberstehen. Und diesen impliziten Ansatz, den macht eigentlich kaum einer, der aus der Games-Industrie, aus der klassischen kommt. Ist ja auch nachvollziehbar, weil der natürlich eine andere Linse sozusagen aufhat.
Ist aber eigentlich total spooky, oder? Weil es geht ja darum, Menschen zu motivieren, bestimmte Handlungen auszuführen. Und eigentlich weiß doch jeder, dass so ein Spielzeug verbunden mit irgendeiner Botschaft oder auch einen Lernreiz oder so, dass der mit Gamification einfach viel geiler verbunden ist und irgendwie auch viel mehr Wege ins Gehirn findet. Also auch viel merkwürdiger wird, wenn damit irgendwie Parts von Gamification verbunden sind. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Weil du einfach zu weit in die Zukunft blickst und die Menschen noch nicht so weit sind?
Ach du, der Punkt ist, ja, bestimmt gehört auch eine gewisse Art der Naivität dazu, ja, zu glauben, ist doch machbar. Nein, aber ich glaube, es sind zwei große Punkte. Der eine Punkt ist, das ist einfach dieses ganz klare, sagen wir mal, kulturelle. In unseren Köpfen hat sich einfach festgelegt, Spielen ist Unterhaltung, Spielen ist Zeitvertreib, Spielen ist, manche sagen es ganz klar, Zeitverschwendung. Und wenn du natürlich sagst, das ist das Spiel, also wenn das für dich Spiel ist, ja, dann verstehe ich voll, dass jemand sagt, hey, aber jetzt, und das kriegen wir ab und zu hören, nee, wir sind aber seriös, wir datteln nicht, ja, wir arbeiten hier. Das verstehe ich, also wenn man diese Trennung im Kopf hat, verstehe ich das, ja, dass man einfach gar nicht mehr weiter denkt, dass das von vornherein abgeblockt wird. Was man halt komplett ignoriert, ist, dass das Spiel selber, also dass der Mensch überhaupt offen ist für spielerisches Verhalten, dieser berühmte Homo Ludens, dass das ja seit Anbeginn der Menschheit ist. Das ist ja evolutionär in uns gewachsen. Ja, das ist also eigentlich das Seriöseste der Welt, wenn du es so willst, weil das Spiel oder die Fähigkeit spielen zu können, ist für mich, oder nicht nur für mich, sondern wie gesagt, kommt auch aus der Evolutionsbiologie, aus der Forschung und allem, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir überhaupt als Menschheit überlebt haben. Ja, dass wir trainieren konnten, dann, wenn es eben noch nicht ernst war. Dass wir freiwillig uns angefangen haben, mit Problemen auseinanderzusetzen, um sie dann von den Fähigkeiten her gemeistert zu haben, wenn es wirklich ernst wurde. Also das ist was tiefst Seriöses. Also da ist einmal dieser kulturelle Punkt. Und der andere Punkt ist halt der, dass oftmals nicht verstanden wird, was ist Spiel? Also wenn Menschen dann, die nicht in diesem Bereich groß unterwegs sind, sich Gedanken machen, dann sind die halt ganz schnell bei bunten Pixeln auf dem Bildschirm und glauben, deswegen ist ein Spiel attraktiv. Oder man sieht irgendwelche Punkte und Badges oder Wettbewerb und glaubt, deswegen ist Spiel attraktiv. Und dann versucht man vielleicht sogar, wenn man offen ist, was nachzubauen und ist dann ziemlich enttäuscht, dass das überhaupt nicht so attraktiv ist, wie wenn einer, keine Ahnung, irgendein Command & Conquer oder World of Warcraft, ja, also die klassischen, da zu Hause spielt. Hä, warum ist das attraktiver? Wir haben doch auch ein Spiel in der Arbeit gebaut. Da merkt man einfach, dass das Wissen dahinter fehlt. Ja, dass man einfach, viele glauben, Spiele sind einfach und machen es einem leicht, Belohnung zu bekommen und so ein Zeug, was oberflächlich auf dem Bildschirm so aussieht. Wenn du aber wirklich mal Gedanken darüber machst, was wann attraktiv ist, und jetzt, da brauchen wir nicht nur über das Spiel reden, da können wir auch über dein Hobby reden, das ist ja auch was du intrinsisch motiviert machst, dann merkt man ganz schnell, dass es genau das Gegenteil ist, dass der Mensch in diesen Szenarien ja eigentlich viel öfter scheitert als gewinnt, wenn du es so willst, ja. Dass der, wenn du weiterkommst in dem Spiel, ist die Belohnung, wenn du es unbedingt Belohnung nennen willst, dass das nächste Level härter wird. Ja, es geht nicht darum, ich versuche dich nicht zu triggern über eine Belohnung, indem ich eigentlich sage, du, ich weiß, die Aktivität ist scheiße, aber hier, du kriegst wenigstens was danach. Spiele sorgen dafür, dass die Aktivität selbst attraktiv ist, sodass du es auch machst, wenn du nichts danach kriegst. Also wie gesagt, kulturell und einfach ein Missverständnis.
Mhm. Aber wo fängt denn das jetzt an? Also ich komme ja nun aus dem Online-Marketing und bei mir war es immer so, dass Tools eine extreme Rolle gespielt haben. Ne?
Ja.
Und Tools können ja unglaublich langweilig sein, aber Tools können auch attraktiv sein, indem du, fangen wir mal mit Farbcodes an, wir haben sehr viele Tools gerade im SEO-Bereich, wo halt, wenn du Sachen, die ja immer auf Daten basieren, meinetwegen einen Titel in einer bestimmten Länge baust, dass du denn einen grünen Balken hast oder einen roten Balken hast, wenn du eine bestimmte Pixelzahl überschritten hast. Ist sowas schon Gamification in deiner Interpretation oder muss da denn immer noch ein spielerischer Aufbauansatz dabei sein?
Also das ist für mich überhaupt nicht Gamification. Also was du gerade gemeint hast, das ist visuelles Feedback. Ja, also klar, also ja. Feedback ist ein wichtiges Element, aber wenn ich jetzt sage, also nehmen wir, was kennen denn alle? Nehmen wir mal Tetris. Ja, so, also wenn du Tetris hast als Beispiel, so Tetris hat ein gutes, direktes visuelles Feedback. Ja, du hast sofort durch das Feedback des Games hast du immer erkannt, zu jeder Zeit, was ist wie, wann, wo, gerade Sache. Wo stehst du, wie musst du reagieren? Mhm. So, wäre jetzt aber die Herausforderung in dem Game gar nicht dabei gewesen. Also es geht gar nicht darum, du kannst ruhig alle stapeln bis zur Decke und es stört dich nicht, aber du hast ja ein gutes visuelles Feedback, dann ist es deswegen ja noch lange kein Spiel oder eben auch nicht attraktiv. Ja, also das heißt, Gamification aus meiner Sicht wird etwas dann, wenn du dafür sorgst, dass es nach gewissen Grundprinzipien funktioniert, nach denen auch ein Spiel funktioniert. Ja, und das sind so Sachen wie leicht zu beginnen, hart zu meistern. Also du hast immer, ein Spiel ist nichts anderes als der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden. Ob ich dir das jetzt schön bunt darstelle als Feedback oder nicht, das kann natürlich helfen. Ja, ich kann natürlich durch das Feedback auch dafür sorgen, dass du es vielleicht nicht, dass ich es dir nicht direkt auf die Nase binde, sondern dass ich dir das Feedback auf eine Art und Weise gebe, dass dein Gehirn gewisse Muster zusammensetzen muss. Und schon hast du eine gewisse Attraktivität drin, weil das Gehirn liebt es. Das Gehirn ist nichts anderes als eine reine Mustererkennungsmaschine. Ja, und machst du alles immer einfacher, das ist ja sozusagen der Trend heutzutage, ist das zwar effizient, aber es ist super langweilig fürs Gehirn. Ja, gestaltest du es jetzt nach gewissen Prinzipien und wie gesagt, die sind ja erforscht seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, warum gewisse Spiele attraktiv sind oder was ein Spiel attraktiv machen kann, merkst du, dass es einfach diese Art und Weise ist, wie sich die Aktivität vor dir entfaltet. Ja, also wie gesagt, leicht zu beginnen, du willst natürlich schnell reinkommen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Also wenn ich ein Spiel anmache, will ich, dass es schnell funktioniert und ich will auch, dass ich irgendwie die ersten ein, zwei Moves sofort machen kann, ohne dass ich gleich wieder tot bin und gar nichts mehr machen kann. Aber sobald ich das gerafft habe, will ich, dass es schwerer wird. Und ich meine, ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Text-based Games. Ja, ich meine, Text 2016, wenn ich mich recht erinnere, mit Enjoy, war es Enjoy? Nur Joy, glaube ich. Joy Life. Oder irgendwie sowas hieß das. Muss man mal nachgucken. Also 2016 war eines der bekanntesten Games oder der erfolgreichsten Games im App Store ein Text-based Game. Und Text-based Games kennen wir alle noch aus den früheren Zeiten, als es noch keine Computer gab und alles. Ja, das hat ja null visuelle, wie sagt man, Appealing im Englischen, keine Ahnung, also Attraktivität, sorry. Mhm. Ja, null. Und trotzdem funktioniert es wie ein Spiel und fesselt Leute. Also es geht um, die Frage ist, was musst du machen? Ja, in dem Ganzen, was wird von dir verlangt? Und deswegen einfach nur, also wenn ich zum Beispiel visuelles Feedback nutze, so wie du es mir jetzt ja gerade gesagt hast, und dem Nutzer etwas damit ja eigentlich auf die Nase binde, also ich drücke ihn ja nicht mit der Nase in die Richtung und ja, ich sag, dann ist das ein gutes, also ich würde sagen, nach Convenience-Richtlinien, wenn du es so willst, ja, nach Effizienz-Richtlinien ist das wahrscheinlich eine sehr, sehr gute UI. Ja, man würde es auch nach den heutigen Maßstäben eine gute User Experience nennen. Eine spielerische Experience ist es bestimmt nicht.
Ja, aber wo ist denn der Übergang? Würde mich jetzt interessieren. Also ich habe jetzt erstmal dem Feedback geschnallt.
Ja.
Wo wäre jetzt der Punkt Gamification, dass ich noch irgendwas aufbaue, dass ich die Aufgabe komplexer mache oder so? Ab wann würdest du es Gamification nennen?
Du hast es eigentlich ein bisschen beantwortet. Schau mal, eine klassische Software, also du hast gerade gesagt, indem du es komplexer machst. Ja?
Ja.
Du musst es so vorstellen, in der klassischen Welt versuchen wir Komplexität zu vermeiden, weil wir immer nach dieser Richtlinie gehen, mach es einfach, mach es leicht, mach es effizient. Im Spiel versuchst du Komplexität erobern zu lassen. Das heißt, nehmen wir das, du hast eine Software, so, und die Software bietet dir jetzt halt mit seinen Tools, ja, du hast alle Tools da und die Software zeigt dir halt den direktesten Weg zum Ziel. Na, da merkt man schon, okay, kein Spiel würde den direktesten Weg zum Ziel zeigen. Schon mal das Erste. Ja. Ja? Sondern ein Spiel bringt dich vor eine Herausforderung, einer qualitativen, also wo du so irgendwas checken musst, wie funktionieren hier die Regeln, wie funktionieren hier die Materialien, ja, wie du musst Informationen verarbeiten und so weiter. Und sobald du das geschafft hast, merkst du, ey, deswegen habe ich jetzt Zugang zu einem schweren Feature. Im Game ist es ja auch nichts anderes als ein Feature. So, das könntest du in der Software genauso machen. Ja, also wenn einer das Gefühl hat, wie gesagt, wir reden ja nicht vom Expliziten. Wir sagen, das Spiel, die Software, über die du zum Beispiel gerade redest, die wird nie aussehen wie ein Spiel. Aber wenn einer von sich aus plötzlich sagt, ey, weil ich das und das gemacht habe vorher, erobere ich mir gerade die Software. Jetzt habe ich das Feature gecheckt. Ja, und deswegen kriege ich es auch erst jetzt. Vorher habe ich es gar nicht gekriegt von der Software, weil ich sonst überfordert gewesen wäre. So ist eine Software so gestaltet, dass sie mich lehrt oder mir zeigt, ich kann sie in ihrer Komplexität erobern. Aber es ist genau, das ist der Punkt, Komplexität überhaupt nicht zu verhindern, sondern klar zu machen, weißt du was, du hast dich gut genug mit mir auseinandergesetzt. Ich mache dir nicht den leichtesten Weg, sondern hier, ich bin schwer, es ist komplex, ich kann dafür aber auch komplexe Probleme lösen und du kannst mich als Software über die Zeit verstehen, wenn du dich wirklich reinfuchst und mich lernst. Weil das ist nichts anderes als Spiele. Spiele sind Lernszenarien, die du begreifen musst.
Mhm. Also ich bin natürlich, weil ich Suchmaschinenoptimierer bin, jetzt irgendwie in so einer Welt von, also in Gedankenwelten von diesen Tools. Aber ich würde es jetzt einfach mal rumbrechen, geradezu, also anbieten würde sich ja so eine Gamification unglaublich in Prozessen oder in Tools, die als unglaublich komplex oder langweilig empfunden werden. Ich sag jetzt mal DATEV. Ja, Steuern. Wer macht gerne Steuern? Wer kümmert sich gerne um die DSGVO oder irgend so einen Scheiß? Wenn ich das verpacken könnte in Gamification, dass ich so das Mindset zumindest ein bisschen aufpeppen kann, drehen, glaube ich, wird relativ schwierig, dann wäre doch rein psychologisch ein Riesenschritt gemacht, weil ich vielleicht die Möglichkeit habe, einen positiven Aspekt damit reinzudrücken, oder? Also,
ja, also
ist das ein Ansatz?
Ja, also pass auf, der Punkt ist, das Spannende ist ja, es gibt ja Leute, die sind total scharf auf DSGVO. Ja, die finden das total faszinierend. Was?
Wo sind die denn?
Ja, sich da reinzufuchsen. Kennst nur du. Ja, also ich habe so einen, den bezahle ich, damit er hier meine ganzen Sachen sichert. Aber okay. Der Punkt ist, die finden das geil, sich da reinzufuchsen, meistens nicht. Und der Punkt ist, es ist nicht unbedingt, weil sie sagen, hey, DSGVO an für sich ist cool. Aber dass ich der Experte darin werden kann, um anderen die Probleme zu nehmen, ja, oder dass es für mich leicht ist und dadurch die anderen glauben, für mich ist es scheinbar leicht, weil ich mich reingefuchst habe. Das ist natürlich auch eine Art der Motivation. Also die gibt es schon. Also erstens einmal, du hast recht. Es ist so, dass du, das Gamification ist zum Beispiel nicht anwendbar. Und jetzt werden ein paar in meiner Industrie aufschreien, weil die das genau andersrum verkaufen. Aber es ist nicht anwendbar für eintönige Arbeiten, ja? Repetitive. Also wenn du am Fließband arbeitest, als klassisches Beispiel, lass die Finger von Gamification, weil dort willst du ja Attraktivität erreichen durch Komplexität. So am Fließband wäre das ziemlich doof. Ja, da ist ja Effizienz nun mal der Maßstab. Und da wissen wir auch aus der Forschung, dort sind die klassischen extrinsischen Motivationssysteme, ja, im Gegensatz zu Gamification, wo es ja um intrinsische geht. Also die extrinsischen, wie, hey, wenn du das machst, biete ich dir einen Haufen Kohle, sind dort die besten. Die funktionieren in diesen Szenarien wirklich am besten, erwiesenermaßen. Kommt aber eine kognitive Leistung dazu, also wiederum nicht am Fließband, da will ich ja nicht, dass du nachdenkst, weil sobald du nachdenkst, machst du mir meine Effizienz kaputt. Aber kommt es jetzt auf die kognitive Leistung an, also Dienstleistungsgesellschaft, Innovationssektor, ja, also wo du Probleme lösen sollst, da weiß man, dass diese extrinsischen Motivatoren genau das Gegenteil bewirken, also super schlecht sind. Ja, das hat bis heute, das glaubt keiner. Und nach wie vor werden sie eingesetzt. Dabei ist das wissenschaftlich längst erwiesen seit Jahrzehnten. Also deswegen kannst du es in den einfachen nicht nehmen, sondern so wie du es sagtest, in Dingen, wo es um Komplexität geht. Die Frage ist eben, wie baust du es auf und wie sorgst du dafür? Weil ich kann dir ein Spiel in all seinen Problemen auch als To-Do-Liste oder so langweilig hinhängen. Also wir könnten jetzt jedes erfolgreiche Spiel nehmen. Ja? Und wir nehmen seine Grafiken weg, dass das schon mal weg ist als Attraktivität. Wir nehmen das Storytelling weg. Wir nehmen einfach nur die klassischen Herausforderungen im Spiel. Ja, also Fragestellung. Irgendwie, was musst du... So, nehmen wir mal diese ganzen Echtzeit-Strategiespiele. Ja, okay, was musst du machen, damit du eine Axt bauen musst? Ja, irgendwie Holz. Ich brauche Holz und Stein. Also, stinklangweilig. Ja, findet keiner spannend, diese Frage zu beantworten. Aber ich meine, diese Echtzeitstrategiespiele beginnen fast alle damit, dass du irgendwo Holz abbauen musst und irgendwo Stein. Also da merkt man schon, es ist die Frage, wie kommuniziere ich was mit dir, das ein und dasselbe Thema, ja, und wie stelle ich es am Ende dar, wie mache ich Storytelling drum, wie lasse ich dich erleben, dass du es jetzt gemeistert hast und aufgrund dessen kommt das nächste raus. Und das kannst du in der Realität genauso machen, unter anderem auch mit mit Datenschutz, mit diesen ganzen Sachen, wenn man es entsprechend aufbaut und erzählt.
Mhm. Aber ich habe jetzt so einfach so ein Bild im Kopf, ne? Und ich will jetzt einfach mal in die Autoindustrie springen und gar nicht mehr von Software reden. Wenn jetzt so, also gerade beim Thema Purpose habe ich immer so die Herausforderung, dass es ja natürlich so ist, dass der Chef immer so in Firmen sagen kann, oh ja, wir haben einen tollen Purpose, wir haben einen super Unternehmenspurpose und wir sind ein tolles Unternehmen, hier können alle glücklich sein. Aber wenn ich jetzt einen Tesla nehme zum Beispiel und ich habe jetzt so eine Produktionsstraße, wo jetzt hier die Tesla-Fahrzeuge gebaut werden, dann habe ich als Mitarbeiter ja auch den Anspruch, einen Purpose zu haben und mich ja wohlzufühlen in dem Unternehmen und ständig Identifikation zu haben. Jetzt hatte ich gerade so den Gedanken, wenn ich da am Fließband stehe und immer dieselben Arbeiten mache, dann könnte ich ja meinetwegen irgendwelche, wie Google das auch macht, dass ich bei Google Maps oder bei Google My Business bestimmte Punkte kriege, wenn ich bestimmte Sachen gemacht habe, dass denn da steht, ey, du hast jetzt das 300.000. Auto gefunden als Feedback, ja. Das wäre erstmal schon mal eine Sache, die cooler wäre. Aber ich könnte ja auch ein, ja, meinetwegen jetzt, ich weiß nicht, ob das wirklich geht, aber so ein Schulungsprogramm machen, wie man jetzt noch effizienter oder wie man sein Werkzeug effizienter anlegen kann. Egal was. Meine Gedanke war, dass in diesen Prozessen, die denn so eintönig sind, ja viel stärker es um Mitarbeitermotivation geht.
Ja.
Und ist denn vielleicht Feedback zumindest für diese Sachen nicht eigentlich sogar einfacher realisierbar, als jetzt diese Gamification darauf zu setzen.
100%.
Ich überleg's gerade, weil ich gerade jetzt immer das auch als Gamification gesehen habe. Ist jetzt mein Schwachpunkt. Ich oute mich jetzt mal.
Nein. Das ist, du hast völlig, also es sieht jeder so. Ja, das ist, es hat ja auch, das ist, liegt aber auch in unserer Industrie. Also die hat ja ganz stark das verkauft. Hier, es geht um Punkte und Badges und Ranglisten.
Ja.
Wenn du dich mal mit ein paar Leuten unterhältst, die es besser wissen, dann sagen die, du Roman, das ist das, was die Leute verstehen. Ich brauche dir nicht lange erklären, was intrinsische Motivation ist, kraft eh keiner. Mal davon abgesehen, dass die Unternehmen gerne danach schreien, aber nie bereit sind, die Umsetzung zu machen. Also viel leichter, wenn ich irgendwelche Punkte vergebe. Ja, und dann bleiben sie wieder bei einem extrinsischen. Also erst einmal ist es so, dass du kannst ja nur mit Feedback-Systemen arbeiten in solchen Sachen wie einem Fließband. Geht ja nicht anders. Du hast ja keine Chance, die Aktivität selbst zu verändern. Ja, weil die darf ja nicht verändert werden, die ist ja genormt. Also kannst du nur mit irgendeinem Layer draufkommen, ja, wie so einem Art Feedback-System, wie auch immer. Das ist auch völlig legitim. Es muss einem nur bewusst sein, dass du die unattraktive Aktivität am Fließband nicht attraktiver gemacht hast, weil du Belohnungen kriegst. Ja, oder vergibst. Die Aktivität ist aber noch scheiße. Du hast sie halt incentiviert.
Aber es ist ja schon eine Sache der Interpretation und des Fühlens, ne?
Nein.
Was? Wenn mich eine Sache wirklich immer ankotzt, dann kotzt die mich wirklich immer an. Wenn ich aber jemand habe, der mich aus meinem Sumpf rauszieht, und das kann ja auch eine Maschine sein, dann kann die deutlichst attraktiver werden, würde ich mal behaupten.
Ja, aber warte mal, ich zieh dich ja nicht raus, weil ich dir Punkte gebe.
Na doch, also ich habe mal früher, also als kleiner Junge, vor vielen, vielen Jahren in der Versicherungsindustrie mal ein Jahr verbracht.
Ja.
Und die hatten immer ein Belohnungssystem in Form von, ey, wenn ich große Umsätze in Form von Abschlüssen mache, dann kriege ich eine Reise oder so. Diese ganze Wolf of Wall Street Geschichte, die basierte doch, da war das Verkaufen schon stinkend langweilig, aber das, was da rausgekommen ist, hat mich schon und viele andere maximal motiviert.
Nein. Es hat dich maximal motiviert, es durchzuziehen, nicht es zu machen. Verstehst du? Die Aktivität, das Verkaufen war immer noch langweilig. Du hast es nur gemacht, weil du die Belohnung wolltest.
Ja.
Die Belohnung war attraktiv, nicht die Aktivität selbst.
Aber und ist das nicht ist die Grundlage von Gamification? Aber ist, also nein, so habe ich es immer verstanden, dass es die Grundlage ist.
Nein, warte doch mal. Also die Grundlage ist intrinsische Motivation. Ich baue ein System so auf, eine Aktivität, dass es von sich aus Spaß macht. Nicht, dass ich dich bestechen muss, damit du es durchziehst.
Ja.
Das ist aber was anderes. Das Belohnungssystem im Verkauf, von dem du gerade gesprochen hast, ist ein Bestechungssystem.
Ja.
Es ist psychologisch gesehen, sagt es, du, wir wissen, es macht keinen Spaß oder es ist anstrengend, wie auch immer, aber hier hast du was, damit du es durchziehst.
Okay, das ist Bestechung. Aber ich könnte jetzt, okay, ich kann es gar nicht weiterdenken, aber du kannst es weiterdenken.
Nein,
das heißt,
der Punkt ist,
was wäre jetzt der Switch?
Der Switch ist, dass du, wenn es möglich ist, es ist nicht immer möglich, deswegen habe ich gerade gesagt, Fließband kannst du die Finger davon lassen, vergiss Gamification. Aber weil es fehlt ein großer Komponent und das ist, dass die Schwierigkeit mit dir mitwächst. Die Herausforderung. Das geht am Fließband nicht. Hast du es einmal gerafft? Bitte, jetzt mach's immer so. Sie wird, ja. Im Spiel wächst sie mit dir mit. Warum? Weil genau hier die intrinsische Motivation entsteht, dass das Gehirn es liebt, sich mit Aktivitäten auseinanderzusetzen, an denen es an seiner Obergrenze gefordert wird. Ja, wo es lernen muss.
Mhm.
Steckt dem eigentlich dahinter. So, wenn ich jetzt dafür so, und da muss man gucken, findest du Möglichkeiten, also, bleiben wir beim Vertrieb, weil du jetzt gerade den Vertrieb angesprochen hast. Ja. Da waren wir schon unterwegs. Ja, und manchmal ist es so, dass wenn du merkst, zum Beispiel, hey, du darfst an gewisse Kunden gar nicht ran, bevor du nicht ein gewisses anderes Niveau woanders erreicht hast. Und Niveau hat nichts damit zu tun, wie viel hast du verkauft. Sondern Niveau hat immer mit qualitativen Fortschritt zu tun. Ja? Womit kannst du umgehen? Kennst du die Produkte besser? Kannst du die Informationen besser verarbeiten? Wie auch immer. Was immer halt der Kontext ist. Ja? Da entsteht dieser qualitative Fortschritt, den die Leute auch im Spiel erleben. Dieses, oh, ich bin smarter rausgegangen, als ich rein bin. Ich habe das gerafft, ich habe das Problem gelöst, hab dadurch gelernt, wie es funktioniert. Da habe ich vorher nicht gekonnt. Ja? Und deswegen kann ich jetzt überhaupt das Nächste machen. Und im Job ist es oft so, in den ganz klassischen Prozessen ist es so, dass es dort eben überhaupt nicht so gemacht wird. Oder das Gegenteil gemacht. Dort wird alles so gebaut, dass es dir möglichst einfach vorkommt und du gar nicht das Gefühl hast, dass du daran wachsen musst. Wenn wir dann aber merken, oh Moment mal, der Job ist unattraktiv, dann fangen wir an mit Belohnungen drauf zu schmeißen und jetzt kommt der Witz an der Sache. Also erstmal ist das ja extrinsisch.
Ja.
Ich belohne dich ja von außen. Also wie gesagt, hat ja im Kern schon nichts mit Spielen zu tun, weil da ist es ja intrinsisch. Also es spielt nie einer gerne ein Spiel, weil er Punkte kriegt. Er kriegt Punkte, weil er Spiel spielt. Ja, aber es hat noch nie einer gesagt, du, eigentlich finde ich Risiko scheiße, aber weißt du was, ich krieg Punkte danach. Macht keiner. Also das ist der Unterschied zwischen intrinsisch und extrinsisch. Ja? Aber jetzt kommt noch ein geiler Punkt dazu. Und das ist Neurowissenschaft, das ist auch längst erforscht. Und vor allem das Geile ist ja bei Neurowissenschaft, das ist ja bei uns allen gleich. Weil chemisch verdrahtet sind wir alle gleich. Folgendes passiert, wenn du eine unattraktive Aktivität hast. Ja, so, und ich sage dir jetzt, weißt du was? Ich weiß, die ist unattraktiv oder wie auch immer. Ich will dich motivieren, ist ja völlig wurscht. Ich gebe dir eine coole Belohnung. Hey, du kriegst von mir einen Urlaubstag, ein Auto, ein Toaster, 1000 Euro, was weiß ich was. Ja, völlig egal, ja. Passiert Folgendes. Ich habe dafür gesorgt, dass jetzt relativ gesehen die Aktivität, die vorher schon nicht so attraktiv war, also die ich ja irgendwie als unattraktiv bewertet habe als Nutzer. Jetzt habe ich dir so eine Art, wie sagt man, so ein Leuchtturm oben hingehängt. Ja, so diese geile Belohnung am Ende, die du unbedingt haben willst. Das heißt, dein Gehirn ist jetzt konditioniert auf diese Belohnung da oben. Das heißt, diese Aktivität, die vorher schon nicht attraktiv war, ist gefühlt emotional jetzt noch unattraktiver. Weil du erstens etwas hast, was du im Verhältnis dazu messen kannst. Ja, so, boah, das ist ja so geil, dieses Auto oder der Toaster. Ja, oder mein Urlaubstag. Da hast du eine richtig geile Emotion dazu. Und jetzt ist im Gegensatz zu dieser Emotion ist die Aktivität noch unattraktiver. Ja, sieht natürlich noch doof aus. Und jetzt steht sie dir auch noch im Weg. Jetzt willst du so schnell wie möglich diese Belohnung, diese doofe Aufgabe steht im Weg. Also du kannst sogar, das ist das Spannende. Du kannst also durch eine Belohnung Leute dazu bringen, eher durchzuhalten, ja, etwas durchzuziehen, disziplinierter zu sein, wenn du es so willst. Aber du schaffst es in der Regel nicht, die Aktivität selber attraktiver zu machen, sondern das Gegenteil ist oft der Fall. Ja, und das ist so dieser Unterschied zwischen, das einfach das, was du gerade erklärt hast, ist eine coole Belohnung. Ist ja legitim, ja, ist ja auch, ich meine, auch fast so, also eigentlich ist es ja auch fast Pflicht. Also wenn jemand dafür sorgt, dass er sagt, hey, ich habe einen richtig scheiß Job für dich, ja, der ist super monoton, der ist diesem super Computer, den du dazwischen hast, eigentlich gar nicht wert, aber zieh ihn durch, dann kann man ruhig erwarten, dass man auch dementsprechend gut kompensiert wird dafür. Ja, aber was nicht passiert ist, ist, dass die Aufgabe selbst attraktiver ist. Ist das immer wichtig? Nein. Am Fließband ist das völlig egal. Ja, da ist es völlig wurscht, ob du intrinsisch motiviert bist oder extrinsisch. Weil die intrinsische Motivation brauchst du dann, wenn es eben um kognitive Leistungen geht. Ja? Problemlösungsorientierter. Wenn ich will, dass du resilienter wirst. Wenn ich will, dass du eher problemlösungsorientiert bist. Also eigentlich diese Benefits des Growth Mindset, was man so ein bisschen kennt. Wenn ich diese Benefits brauche, dann muss ich intrinsisch motivieren. Weil dann habe ich die größte Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch das Growth Mindset bekommt. Mit extrinsischen, und das ist auch erwiesen, mit extrinsischen Motivatoren fördere ich eher das Fixed Mindset. Und so gibt es ganz bewusst gewisse Szenarien, wo du auch ganz bewusst sagen kannst, hey, scheiß auf Gamification, brauche ich nicht. Ja, ich brauche eine gescheite, gute Motivation der Leute, dass sie etwas durchziehen, aber ich brauche keine intrinsische Motivation. Überhaupt nicht nötig.
Aber ist die Sache nicht, Also aus deiner Erfahrung, nicht zu komplex. Es hört sich jetzt wirklich so ein bisschen an, als ob das so ein toter Ast ist eigentlich. Weil es, also das, was daraus folgt, ist total cool. Aber die Leute wollen erstmal Einfachheit haben, glaube ich. Also da sind wir in der Gesellschaft so. Und ich glaube, dass die Leute diese Komplexität ja in sich nicht erfassen.
Ja.
Und willkommen, das heißt, in meinem, wie ist denn Gamification? Ja, aber welche Aussicht auf Erfolg hat's denn? Also man kann ja, auch wenn du das machst, will ich mal die kritische Frage stellen, wirst du da jemals an den Endpunkt kommen oder immer die Leute so überfordern, dass die sagen, ey Roman, ey, pff, nee.
Also erstmal hast du auf einer Seite recht, nicht die Leute, die Unternehmen wollen.
Ja, einfach. Die Unternehmen, klar. Also ja, so. die Menschen in Unternehmen.
Richtig. Auch. Und das, ist es zu komplex? Ja. Ist es deswegen falsch? Nein. Ist es deswegen trotzdem es wert, es zu verfolgen, aus meiner Sicht? Ja. So, aber ich muss dann auch in den sauren Apfel beißen. Ja? Mhm. Der Punkt ist, ich kann es dir so sagen, im Schnitt eine Lead-Generierungszeit bei mir, ja, also vom Erstkontakt bis zu dem, dass ein Unternehmen sagt, hey, was willst du? Ich brauche 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ja. Und in diesen 2,5 Jahren ist ständig wieder Kontakt durch meinen Content, durch Konferenzen, durch Workshops, durch wie auch immer, bis du jemanden im Unternehmen hast. Und dann passieren zwei Dinge. Entweder du hast im Unternehmen jemanden, der ebenso auf diesen Zug aufgesprungen ist. Der sagt, okay, und da sind wir dann oft bei Verhaltenspsychologen als Beispiel. Ja? Mhm. Oder der Need ist so groß, dass die Firmen sagen, hey, wir haben jetzt immer den einfachen Weg gegangen und wir stehen jedes Mal wieder bei seinem Problem, zum Beispiel von mir aus Fluktuation. Ja? Oder, hey, wir haben den Job doch viel einfacher gemacht. Ja, komisch, dass er langweiliger geworden ist und die Leute wieder gehen. Also, ja, oder eben, ey, wir haben doch ein super geiles Punkteprogramm, aber irgendwie sind die Kunden nicht loyal. Ja? Oder die Software ist so easy, aber keiner will sie nutzen. Wenn irgendwann der Pain, der wirtschaftliche natürlich, so groß ist, also oder groß genug ist, dann sind ja, und das ist ja auch, ist ja nichts Gamification-Spezielles, sondern ist ja bei anderen komplexen Systemen genauso, dann ist man bereit, diesen Weg zu gehen. Also von daher hast du da völlig recht. Manchmal frage ich mich auch, wie ich 15 Jahre überleben konnte damit.
Ja, ich wollte das jetzt gar nicht so provozieren. Ich würde jetzt einfach mal die Frage nach dem Purpose überspringen, weil ich glaube, die passt jetzt hier an dem Punkt nicht so rein. Aber ich würde ganz gerne einen anderen Part beleuchten. Nämlich, ja, als ich mit dem Thema Purpose angefangen habe, war ich unglaublich schnell in dieser Bubble von Klimawandel und Nachhaltigkeit drin, weil viele Leute genau das damit verbinden. Ne?
Ja.
Und jetzt würde ich mich ganz gerne mal, weil viele ja jetzt sich auch eingeschossen haben in dem Podcast, gerade was Klimawandel und so anbelangt, auch bei dem Thema bleiben. Jetzt haben wir ja, also Klimawandel ist ja dadurch ausgezeichnet, dass es mega komplex ist. Also viele Leute sind ja einfach schon, haben gar keinen Bock da drauf, weil sie es nicht verstehen.
Ja.
Wie wäre denn jetzt, und wir haben es nicht vorher abgesprochen, ich schubse dich jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, wie können wir denn jetzt Leute ins Boot ziehen, damit wir den Klimawandel hinkriegen unter Einsatz von Gamification, weil das wäre doch mega, wenn wir die Leute motivieren können mit Gamification, dass wir die Welt retten oder das Klima retten.
Ja. Gamification ist hier ein Teil der Antwort, ja. Und zwar folgendes, der Punkt ist der, also erstmal hat, der Mensch ist nun mal kein rationales Wesen. Ja? Mhm. Wenn wir rational wären, also wenn Gründe dafür sorgen, oder andersrum, fangen wir erstmal so an, Klimawandel ist sehr, sehr stark mit unseren Gewohnheiten verbunden. Ja, also viele Dinge, die wir aus Gewohnheit machen, haben einen gewissen Impact auf den Klimawandel. Mhm. Der an für sich schon super komplex ist, was da alles drauf wirkt. Ja, aber nehmen wir mal die typischen Sachen, ja, von mir aus genauso wie Verkehr, also Autobenutzung auf gut Deutsch, Essen, ja, wieder wie gewisse Sachen, Fleischherstellung, was weiß ich, Mülltrennung, was immer alles dazu gehört, ja, keine Ahnung. So, das ist alles die meisten Sachen sind gewohnheitsbedingt. So, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und das Problem ist also, und das weiß man auch, Gewohnheiten kannst du nicht durch rationale Gründe brechen. Funktioniert nicht. Ja? Wenn das der Fall wäre, hätte ich ein Sixpack. Dann würde ich hier dazu, weil ich wüsste, es wäre vernünftig, eins zu haben. Ja, dann wäre ich fit, gesund, würde länger leben. Habe ich nicht. Ja? Ess viel zu viel Schokolade, trink viel zu viel Kaffee, wie auch immer. Es ist Gewohnheit. Ja? Obwohl es genug rationale Gründe gibt, es nicht zu tun. Genauso beim Klima. Ja, auch da gibt's immer wieder Dinge. Und wir haben ja noch so ein Newsletter, den wir rausbringen, wo wir zum Beispiel diese Themen auch immer besprechen. Da gibt's einen schönen Fakt, schönes Phänomen, was wir vor einigen Wochen veröffentlicht haben, ist, dass das Schlimme ist ja noch, wenn du einmal bewusst was tust, wo du sagst, boah, ich verzichte jetzt darauf aus Klimagründen, ja, hab mal das weniger Schädliche genommen, was immer das, haben wir meistens so eine Art Bumerang-Effekt, dass wir an einer ganz anderen Stelle sagen, na gut, deswegen darf ich aber da und dann machen wir sogar noch mehr. Mhm. Also das, du merkst, das hat null mit Rationalität zu tun. So, wir reden also von Gewohnheiten. Ja? So, Gewohnheiten zu verändern beim Menschen ist schwerer, als eine Sucht zu beenden. Ja? Auch das ist wie gesagt, das kommt aus der Forschung, ist gar nicht von mir. Ja, aber es ist so. Oftmals, weil eine Sucht an einem Element hängt, ja, und eine Gewohnheit in über mehrere Punkte verankert ist an deinem Alltag. Das heißt, du kannst nicht nur eine Sache, du musst mehrere Sachen ändern, damit sich eine Gewohnheit ändern kann. So, jetzt wissen wir auch noch, Gewohnheit braucht Zeit. Ja, das ist der Punkt. Also du musst lange, lange, lange einen Ersatz finden für die Gewohnheit. Du brauchst was anderes finden, was dann weniger klimaschädlich war in dem Fall. Und das musst du über einen längeren Zeitraum machen, bis es sich in dein Unterbewusstsein begraben hat, sodass du es von dir aus aufrechterhältst. Dann würden wir an den richtigen Weg gehen, weil wäre das nicht der Fall, dass du es unterbewusst von dir aus aufrechterhältst, müsste man ja immer mit Energie bewusst jedes Mal dran denken. Ja, und das hält ja keiner durch. So, und vor allem wäre es auch viel zu teuer. Also stell dir mal vor, irgendwie, das angenommen, es würde funktionieren extrinsisch, ja, dass der Staat sagt, hey, jedes Mal, wenn ihr auf Fleisch verzichtet, blödes Beispiel jetzt aber, oder halt euer Auto zu tanken oder ein bisschen mehr aufs Gas zu drücken oder was weiß ich was, geben wir euch ein bisschen Kohle. Also erstens einmal stumpfen wir ab gegen diese extrinsischen Belohnungen. Das heißt, es muss immer werden und zweitens natürlich viel zu teuer. Das heißt, du kannst sowas nur lösen, wenn der Mensch anfängt, es unterbewusst von sich aus als Gewohnheit auch auszuführen. So, und das ist jetzt, und bei dem sind wir in einem Dreigestirn, wie du eine Gewohnheit hinkriegst, ja, wenn du es mit unter Einbezug von Gamification machen willst. Erster Schritt ist, extrinsisch die Leute triggern, dass sie darauf aufmerksam werden und es beginnen. Ja? Also das ist zum Beispiel auch eine der Learnings, die wir auch hatten bei Gamification. Wir wollen ja intrinsische Motivation. Das heißt, wir wollen ja, dass du etwas machst um des Machens Willens. Das kannst du natürlich gar nicht wissen, wenn du nicht angefangen hast. Du kannst ja etwas nicht um des Machens Willens mögen, wenn du es noch gar nicht gemacht hast. Also muss ich dich erstmal extrinsisch reinbringen. Ich gebe dir eine Belohnung, damit du es machst. Ich überrede dich, ich mache eine PR-Kampagne. Deine Nachbarn sollen es dir sagen, die Familie, wie auch immer. Ja, ist ja völlig wurscht. Also, wir sind bei diesem Extrinsischen, dass du es überhaupt mal machst. Jetzt ist die Aufgabe, wenn du dann extrinsisch bezogen es machst, dass du jetzt, im Idealfall gelingt es uns, dich über einen Zeitraum ins Intrinsische zu ziehen. Ja, so, was ist da der Punkt? Intrinsische Bedürfnisse oder intrinsische Aktivitäten sind zumeist dadurch gekennzeichnet, dass sie zum einen dem Menschen oft genug die Neugier befriedigen. Ja, so, auch wieder was Neues passiert. Ah, was kommt wohl als Nächstes? Ich meine, wieder Spiel, dein Hobby. Ja, wir versuchen immer neue Sachen reinzubringen, damit es nicht zu langweilig wird. Das Gehirn sucht nach neuen Sachen. Riesiges Bedürfnis des Menschen. Der zweite Punkt ist, dass du merkst, dass du Fortschritt erlebst. Aber du machst irgendwas wird anders. Ja? Und auch oft Fortschritt vor allem auf eine Art und Weise, dass du merkst, du lernst. Mastery-Gefühl. Also nicht Fortschritt wie, ja gut, ich habe halt 10-mal draufgedrückt, war easy, jetzt kann ich auch 15-mal draufdrücken. Ja, das nicht. Sondern dass du merkst, oh, das hast du, also qualitativer Fortschritt. Ja, immer mit Lerneffekt bezogen. Das ist der Mastery-Effekt, wenn du es so willst. Und dann gibt's auch diesen Autonomie-Effekt, ja, wo du sagst, okay, ich mache etwas auf meine Art und Weise. Ich mache jetzt hier nicht irgendeine Checkliste, die ich abarbeite, eine To-Do-Liste. Ja, das ist dann ist das Voranschreiten unbefriedigend, wenn du es aufgrund von etwas machst, was dir gesagt wird. Das sorgt dann nicht für diesen Mastery-Effekt oder für das Fortschrittsgefühl. Und dann kommen wir zum Purpose. Der macht nämlich schon Sinn hier. Weil das Spannende ist, Purpose ist, schön wäre es, wenn es so wäre, aber Purpose ist nicht am Outcome bezogen. Also es geht nicht darum, was mache ich. Sondern es geht darum, oder was das ergibt, sondern es geht darum, dass Purpose ist in der Regel immer dann da, wenn jemand von sich aus eine Aktivität hat, wo er selber sagt, die finde ich attraktiv und sie hat gleichzeitig einen positiven Impact für das soziale Gefüge, also für die Sozietät, wenn du es so willst. Ja, hat es gar keinen Impact, ist es halt meine Passion. Hat aber meine Passion sozusagen, was ich wirklich gerne mache, wo ich merke, hey, das, also was ich intrinsisch motiviert mache, aber ich merke, und das hat auch noch einen definierbaren, wie auch immer, ja, positiven Impact, wie immer man den definiert, für deine Familie, für deine Nachbarn, für die Gesellschaft, für die Welt, wie auch immer, dann entsteht Purpose. Ja, was immer es also ist. Das heißt, ich muss es aber mit einer Aktivität verbinden, die mir selber Bock macht. Also wir haben Neugier.
Aber die drei Stufen sind ja dann identisch, oder? Also extrinsisch dann in die intrinsischen Hebel zu kommen, das ja so, also jetzt schließt sich für mich so ein bisschen gerade jetzt hier in dem Gespräch mit dir so der Kreis, ich bin ja jetzt so im Bereich Purpose drin, komme aus dem Marketing, aber eigentlich passen die Sachen ja super zusammen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, weil du die Leute ja in das Intrinsische reinkriegen musst und dazu ist ja Marketing total wichtig.
Ja, das Problem ist, in der Regel wird halt gestoppt beim Extrinsischen, nicht mehr weitergedacht und immer mehr genommen, aber du hast völlig recht. So, und jetzt sind wir aber beim Gewohnheit, wir sind ja bei der Weltrettung gerade. Ja,
also, wir retten die Welt.
Genau, wir retten gerade die Welt. Also, wir ändern die Gewohnheit der Menschen, sodass diese von sich aus zugänglich sind für die Welt. Angenommen, wir haben diese Gewohnheit jetzt definiert. Ja? Dann sorge ich erstmal, wie gesagt, extrinsisch dafür, dass du reinkommst. Dass du merkst, es geht auch so vielleicht. Ja, oder wie auch immer. Dann gestalte ich das, also Feedback-Systeme oder auch halt diese ganze Journey, hoffentlich auf eine Art und Weise, dass du merkst, oh, warte mal. Das wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich so gerafft, wie es geht. Ah, warte, aber dadurch ergibt sich ja das. Habe ich auch noch gleich gelöst. Also, weißt du, so Aha-Effekte. Ja, da sind wir bei dem Neugier.
Aber nochmal, Feedback ist aber trotzdem Teil von Gamification, wenn ich dir
nur, es geht ja gar nicht an. Ja,
okay, voll. Okay, genau, weil eben hatte ich so eine Trennung noch im Kopf, aber
cool, das zu trennen,
Feedback, um es dann wieder zusammenzuführen.
Ja, also, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Feedback. Nein, aber ich meine, ein Mensch kann ja nie etwas wahrnehmen ohne Feedback. Es muss immer ja eine Aktion und eine Gegenaktion geben, ja, eine Reaktion, also eine Konsequenz daraus. Und jetzt ist es eben der Punkt, wenn ich will, dass eine Gewohnheit passiert, kann ich es über zwei Dinge machen. Entweder muss ich eben extrinsisch dich so lange, nehmen wir mal dieses Klischee, es gibt ja so dieses Klischee und das ist nicht so ganz falsch, aber ist natürlich nicht ganz so einfach. Sagen wir mal, du würdest ein neues Verhalten 60 Tage lang hintereinander jeden Tag machen. Ja, das ist so ein bisschen dieses Klischee, wo man sagt, ab dann kristallisiert sich so eine Gewohnheit raus. Ja? Nehmen wir die 60 Tage. So, angenommen, ich müsste jetzt 60 Tage lang jeden Tag extrinsisch hinter dir stehen und irgendwas, dann wäre das ja super teuer, aufwendig und anstrengend und nicht skalierbar. Ja, also kann ich dich vielleicht wenigstens über 5 Tage extrinsisch reinbringen und wenn es mir gelingt, oder 10 Tage, wie auch immer das ist, und wenn es mir gelingt, innerhalb dieser 10 Tage diese intrinsischen Faktoren reinzubauen, sorge ich ja dafür, dass du von dir aus dann dabei bleibst, es zu machen. Ja, das heißt, so schaffe ich es natürlich auf eine viel wieder sogar effizientere Weise, also und auch finanzierbarere Weise und skalierbarere Weise, dafür zu sorgen, dass jetzt mehr Menschen über einen längeren Zeitraum von sich aus irgendeine Gewohnheit beibehalten, die ich erstmal extrinsisch getriggert habe. Und dann ist der Punkt, weil Gamification soll ja Spaß machen. So, etwas, und der Unterschied zwischen der Gewohnheit und etwas, was Spaß macht, ist, dass das, was Spaß macht, machst du bewusst. Du fokussierst dich drauf. Du willst es bewusst erleben. Eine Gewohnheit soll ja komplett in den Hintergrund rücken. Und dadurch ja auch nicht viel Gehirnkapazität verbrauchen und sowas, ja. Also es sind wieder zwei Unterschiede. Das heißt, mir muss es jetzt gelingen, von etwas, was Spaß macht, und deswegen machst du es ja von dir aus getrieben, hoffentlich 60 Tage lang, muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich das wieder zu einer richtigen Zeit rausdesigne, diesen Spaßfaktor, der so deinen Fokus nimmt, ja, so dass dann diese Gewohnheit reinkicken kann. Dass sich das dann einfach irgendwie, angenommen, ich sorge dafür, dass es Spaß macht, dass du, ich meine mal ein blödes Beispiel, aber so haben wir immer früher Gewohnheitsveränderungen erklärt. Angenommen, es gelingt mir, die Geigestundenübung mit deinem Zähneputzen zu verankern. Mhm. Ja, so, dann irgendwann nach dem 60. Mal putzt du die Zähne und greifst schon automatisch zur Geige, weil es verankert ist. Dann ist eine Gewohnheit draus geworden. Ja? So, angenommen, es gelingt mir, dass es Spaß macht, nach dem Zähneputzen jedes Mal zur Geige zu greifen. Ja, und ich dann im richtigen Moment dafür sorge, so, jetzt nehmen wir mal diese Gamification-Elemente langsam wieder raus, weil wir können jetzt gerade messen, dass du eigentlich schon anfängst, gut zur Geige zu greifen. So kannst du deine Gewohnheit etablieren. Ja, so, und dann, und nur dann hast du eine Chance, aus meiner Sicht, überhaupt beim Klima irgendwas zu reißen, weil du dann eine Masse an Menschen denen geholfen hast, ihr Verhalten nachhaltig zu ändern, weil sie es verankert hat und sie von sich aus es jetzt machen. Sinnvoll?
Sinnvoll, ja. Kannst du mal ein Beispiel, nimm mal einen Themenkomplex vielleicht raus und probier mal ein Beispiel. Ich kann es noch nie so richtig, so wie ein Stück Kernseife für mich ist. Ich verstehe den Sinn, aber ich probiere mal mit den Leuten auch an den Punkt zu kommen, wie können wir denn den ersten Schritt machen? Und jetzt der erste Schritt in das, was du jetzt sicherlich im Kopf hast, ich aber noch nicht, vielleicht kannst du dir nochmal darstellen.
Was für eine Aktivität wäre es denn fürs Klima? Das ist natürlich krass jetzt. Also waren wir noch nicht unterwegs. Nehmen wir Mülltrennung. Oder ich weiß es nicht. Ja. Was wäre es noch? Autofahren. Oder nicht Autofahren. Also auf
gut Deutsch. Fleisch essen. Du hattest es schon angerissen.
Kein Fleisch essen.
Ja, genau.
Ja, genau. erstmal extrinsisch bedingt gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Zum einen, ich mache Fleisch sauteuer.
Ja.
Zum anderen, ich lege dir die fertigen Zutaten für ein Nicht-Fleischgericht, was attraktiv ist, schon direkt in die Küche, ja, so dass du gar nicht erst auf die Idee kommst, Fleisch kaufen zu gehen. Oder du kriegst genug Geschenkgutscheine für ein Restaurant, das gar kein Fleisch anbietet oder keine Ahnung. Also du weißt, ja, irgendwelche Dinge. So, dieses Extra, dass du halt sagst, dann nehme ich es halt mit, spare ich Geld, mache ich wie auch immer. So, dann, jetzt wenn ich Gamification Designer in diesem Fall wäre, wüsste ich, dass es mir gelingen muss, während du die nächsten paar Male auf Fleisch verzichtest und halt nicht Fleischessen erlebst, dass ich dafür sorgen muss, dass du ein paar Aha-Momente hast. Ja? Dieser Neugierfaktor, der muss gelöst werden. Ich muss dafür sorgen, dass du merkst, dass du in irgendwas besser wirst. Und gleichzeitig, dass du das Gefühl hast, dass du es auf deine Art und Weise machst. Ja? So, halt, nehmen wir mal die drei erstmal als Hauptpunkte. Purpose kommt dann eben später, wenn du merkst, oh, und gleichzeitig, und auch rette ich die Welt, so ungefähr. Aber nehmen wir mal das. So, angenommen, ja, du hast jetzt diese paar extrinsischen Trigger, das heißt, du gehst regelmäßig vielleicht im Restaurant essen oder du hast dann dein Nicht-Fleisch-Essen eh. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Pass mal auf, ich habe eins, was Reales sogar.
Ja,
ich bin seit 10 Jahren mit meiner Familie, bestimmt seit 10 Jahren, Kunde bei HelloFresh.
Ja.
Ja, ist ja bekannt. So, HelloFresh ist bei uns schon so eingestellt, das haben wir mal vor ewigen Zeiten gemacht, also wir kriegen 3 Mahlzeiten pro Woche, wenn du so willst, und es ist nicht, also es ist vegetarisch eingestellt, ja, so, bin ich kein Vegetarier, ja, ab und zu grillen wir auch noch und sowas, aber halt die Sachen von HelloFresh kommen jede Woche nicht vegetarisch, das ist ein Trigger. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Das Zeug kommt, ich mach's, ich koch's, es ist cool und fertig. Ja, es wird mir so gar nicht so bewusst, dass ich jedes Mal damit eigentlich auch auf Fleisch verzichte. Aber es ist ein guter Trigger. Ja, so, jetzt zum Beispiel, jetzt kommen eben so diese Sachen, Aha-Momente, ja, wo du dann jetzt, was zum Beispiel fehlt in dem Fall, machen wir es mal darüber. Was fehlt ist zum Beispiel, dass mir bewusst wird, wie viel von mir aus, wie gesünder bin ich eigentlich dadurch? Also bin ich gesünder und dann wie viel? Ja, dass ich irgendwie merke, so, hey, mit jedem Mal ist es so einfach, aber mit jedem Mal tue ich was Gutes in dieser Richtung. Aha-Moment. Ja? Dann vielleicht, hey, deswegen fällt es dir auch leichter, dass du jetzt irgendwie keine Rückenschmerzen mehr hast. Keine Ahnung. Also diese Aha-Momente schaffen, ja. Das zweite ist, dass du halt auch merkst, hey, und mein Kind fängt gar nicht erst an, von vornherein so viel Fleisch zu essen. Also ich habe als Kind viel Fleisch gegessen, mein Kind von vornherein. Ja? Ich bewahre es vor gewissen Dingen. Gleichzeitig, oh, stimmt, und Fleischgerichte sind immer so und so viel teurer. Ah, wie viel habe ich eigentlich? Ja, ah, cool, auch noch gespart. Also es gibt lauter so Sachen, müsste mir eigentlich jetzt zum Beispiel, von mir aus eine App von HelloFresh, ja, oder wie auch immer, ist ja völlig egal, wie dieses Feedback dann kommt, aber das muss ich jemandem liefern. Dass man so merkt, so, ah, ich mache es und gleichzeitig hat es diese ganzen so positiven Aspekte. Jetzt muss ich dem Menschen, jetzt kommen wir zu diesem Autonomie- und dem Mastery-Punkt, jetzt muss ich dem Menschen irgendwo an diesem Punkt, wo ich merke, ich bin eh schon drin, ja, ich habe eh schon in gewissen Dingen Fortschritte erlebt, einfach ohne es zu wissen, jetzt zum Beispiel müsste ich dem Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit bieten, ja, zu sagen, hey, weißt du was, du könntest noch das und das, also zum Beispiel gar nicht mehr Burger essen oder verzichte auf irgendein Getränk, weil das irgendwelche tierischen Sachen drin hat oder ich habe keine Ahnung, ja, also irgendwie sowas. Oder du machst was anderes. Also so 2, 3 Sachen zur Auswahl, die dürfen aber und die halt logischerweise genau das daran setzen, wo ich eh schon unterwegs bin durch HelloFresh, eigentlich wie normal. Ja, und gleichzeitig müssen sie aber dafür sorgen, dass ich mich ein bisschen reinstrengen muss. Also das ist, okay, jetzt entscheide ich mich bewusst für was, ich bin ja eh schon einen halben Weg gegangen. Ja, das ist wieder dieser Hook-Effekt, dieser psychologische, den kann man ganz geil erklären, wenn du beim Döner bist und du bekommst eine Stempelkarte, ja, und anstatt, also angenommen, du bist das erste Mal, kaufst deinen ersten Döner, gibt's eine 10er-Stempelkarte, dann gibt dir die einen Stempel rein und du sagst, hey cool, ich brauche noch 9, dann kriege ich einen umsonst. Ich könnte dir aber auch als Dönerbesitzer, also an alle Dönerläden, ich liebe Döner, ja. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp. Das nächste Mal, ihr besorgt euch jetzt nicht mehr 10, also eine 10er-Stempelkarte, sondern ihr besorgt euch alle eine 12er-Stempelkarte. Und wenn derjenige den ersten Döner kauft, gebt ihr ihm gleich 3 Stempel. Dann hat er immer noch 9, so wie bei der 10er auch, aber er hat das Gefühl, er ist schon viel weiter in seiner Journey zum freien Burger. Döner. Damn, sorry. Ja, es sind immer noch 9, aber gefühlt bist du schon weiter drin. Und man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit dann daran zu denken, ich mach's jetzt noch fertig, dass die viel größer ist. Ja? Und so auch da, bei HelloFresh bin ich schon super weit reingekommen. Aktuell ist es so, ich check's gar nicht, weil ich kein Feedback dazu kriege. Also ein verschenktes Potenzial. So, und jetzt gibt's eben noch 1, 2 Wege, wo es dann eben heißt, hey, wenn du das noch machst, dann sorgst du eben dafür, dass du noch weniger Fleisch isst. Ja? Oder eben, ich meine, du kannst auch mit anderen Sachen verknüpfen. Ich könnte jetzt auch kommen und sagen, hey, weißt du was, weil du HelloFresh machst und wir die Sachen so und so verpacken, hast du so und so viel weniger Müll. Jetzt kann ich dich also auch noch aufs Müllsortieren rüberbringen, ja, und sagen, also jetzt der Müllaspekt, der ja auch ein Teil davon ist, hat auch noch, bin ich auch schon weit. Also du kannst diese Dinge auch noch miteinander verknüpfen. Und dann ist es so, dass wenn du dann eben, und das zum Beispiel, das kannst du über verschiedenste Mechanik machen, es gibt diese Streak-Mechanik, wo du jemanden ständig zeigst, dass, hey, du hast jetzt schon so und so viele Tage eine weiße Weste, ja, von mir aus an, du hast jetzt schon 10 Tage lang kein Fleisch mehr gegessen. Ja, vorher habe ich es vielleicht nur an 3 Tagen oder an 5 Tagen und an 2 Tagen habe ich pro Woche immer Fleisch gemacht, keine Ahnung. Und dann gibt es aber diesen Streak, wo du sagst, den mir die HelloFresh-App zum Beispiel zeigen würde, würde ich merken, ja, jedes Mal, wenn ich kein HelloFresh mache, mal esse ich wieder, durchbreche ich diesen Streak, ich hätte wieder Fleisch gegessen. Ja? Ah, okay, vielleicht kriege ich ja mal 4 Tage hin, 5 Tage. Und dann fängt das Gehirn an zu sagen, hey, jetzt habe ich schon 10 Tage eine weiße Weste. Mal schauen, wie lang es noch geht. Ja, und so sorgst du dafür, dass du als Mensch dir immer mehr Gedanken um das Thema machst. Und es mit mehreren Ankern verknüpfst, ja, beim Mittagessen, beim Mülltrennen, wenn du am Grill stehst, denkst du dran. Und so fängst du an, so ein Thema zu verankern über die Zeit. Und dann eben, und so führst du einen halt lang. Und als App natürlich, und ich meine, das machen ja andere Apps auch schon, zum Beispiel Duolingo. Ja, also die haben ja genauso diese Messung, wie viele Tage hintereinander ist jetzt jemand zurückgekommen, ist es schon eine Gewohnheit, ist es noch keine, müssen wir an einer gewissen Stelle nochmal triggern oder nicht oder wie auch immer, ja. Mhm. Ich find, die hören dann auch zu früh auf, ich finde, das Thema machen die gar nicht tief genug, aber man kennt diese Sachen aus anderen Applikationen ja auch schon, ja. Oder LinkedIn hatte das früher mit seiner Statusbar, wo sie dir gezeigt haben, die haben dir irgendwann gezeigt, hey, weißt du was, du hast dein Profil schon zu 80% ausgefüllt, es fehlt ja nur noch so ein bisschen, ja, also so viel war voll und so ein bisschen hat gefehlt. Dein Gehirn sagt, boah, das Mustererkennung, ja, das kann ich jetzt auch noch schließen. Ob das wirklich 80% waren, hat nie einer überprüft. Mhm. Ist auch scheißegal. Ja, du gehst aufs Profil und machst schon mal das nächste wieder. Und so kannst du einen über so einen extrinsischen Trigger, ja, wie HelloFresh, an dem Beispiel jetzt erklärt, über die Erkenntnis zu, ich bin da und da schon so weit und schau, da kann sich noch weitermachen. Ja, dann kann ich sozusagen diesen Aspekt, der begonnen hat mit HelloFresh, erweitern in andere Aspekte meines Lebens. Bis ich es eben so gut verankert habe, dass ich gewisse Verhalten einfach halten, dass die dann drin sind.
Aber ist der Druck jetzt bei, also nehmen wir mal das Beispiel HelloFresh, du hast ja gesagt, der Druck muss bei den Firmen so hoch sein, dass die da auch viel Geld investieren in den Bereich. Also ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, weil ich da selbst in Anführungsstrichen ein Opfer bin, ist Weight Watchers. Da ist, glaube ich, die Möglichkeit, eine intrinsische Motivation zu bekommen, sehr hoch, weil es geht ja darum, Gewicht zu verlieren. Und die meisten Leute, die übergewichtig sind, wollen nicht, mich eingeschlossen. Und trotzdem schaffen sie es aber nicht, mich in diesen Kosmos reinzubringen. Wieder so ein Punkt, wo ich denke, ist es denn überhaupt möglich, das hinzukriegen? Weil das System ist reich. Die haben unheimlich viele Nutzer. Die hätten eigentlich alle Möglichkeiten, glaube ich, wenn es die geben würde, das umzusetzen. Aber sie schaffen es nicht. Stell dir mal vor, die würden die Magie erfinden dafür, dass die Leute intrinsisch motiviert dranbleiben und abnehmen. Boah.
Ja, wie gesagt, ich bin ja, das wäre geil, wenn ich überall das reinbringen könnte und auch so gut wäre, dass ich das lösen könnte. Aber es gibt einen krassen Unterschied zwischen Weight Watchers, also ich habe es noch nie gemacht, aber soweit ich es kenne, ja, es ist ein Unterschied zwischen dem ganzen Extrinsischen und dem Intrinsischen. Also dem Unterschied zwischen diesem klassischen Konditionierung, das, was Weight Watchers macht, über Punktesysteme, oder eben dem Intrinsischen, das, was Spiele machen, ist, dass das Extrinsische resultatsgetrieben ist. Du denkst immer nur ans Resultat, du motivierst dich übers Resultat. Mhm. Und das ist auch eine super Methode, um überhaupt ins Doing zu kommen. Ja? Es ist aber eine sehr, sehr schlechte Methode, um dir zu helfen, dass du dran bleibst. Mhm. Also, es gibt die Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir Menschen beginnen, etwas zu tun, sind meistens ganz schlecht dafür geeignet, dafür zu sorgen, dass wir dranbleiben, es zu tun. Ja? Und das hatte ich vorhin so ein bisschen kurz erzählt mit diesem Resultat, mit wenn ich dir eine Belohnung anbiete am Ende, also an der Ziellinie warte, um dich zu belohnen. Wir wissen, dass diese Art der Mechanik sehr gut dafür ist, damit wir Menschen beginnen, etwas zu tun. Aber dran zu bleiben, also diese Aktivität weiterhin auszuführen, wird umso schwerer, je attraktiver oder je mehr wir resultatsbezogen sind. Weil die Aktivität selber erstens nicht attraktiver geworden ist. Ja? Weight Watchers funktioniert ja, weil du vor allem, da sind wir dann, die haben ein gutes Feedback-System. Ja? Mhm. Da hast du diese Streaks, glaube ich, sogar auch mit drin. Du hast gewisse Punkte, die du, gut, da fängt es schon an. Ich weiß nicht genau, wie die Regeln da sind und sowas. Ja? Aber es ist ja so, dass du machst was du nicht attraktiv findest. Dein Essen anders zu kochen, zu verzichten, was auch immer. Mhm. Aber du machst es, um dann wiederum die Befriedigung zu bekommen, weil du eben wenig, also wenig Punkte hast oder viel Punkte hast oder keine Ahnung, wie immer das Scoring-System ist. Ja? Und gleichzeitig halt den Streak durchzuhalten und natürlich, um dann auf der Waage hoffentlich ein Ergebnis zu sehen. Ja, das ist so das, woran du dich ja festhältst, um dann da die Befriedigung zu kriegen. Aber es wäre natürlich viel nachhaltiger, wenn ein System da wäre, wo man sagt, hey, wir sorgen dafür, dass du von dir aus mehr Bock hast, die richtigen Gerichte zu kochen. Und es nicht machst, weil du was am Ende kriegst. Ja? Mhm. Oder wir, also, da sind wir wieder, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dafür die Antwort habe. Es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
Wollte ich auch gar nicht, aber jetzt einfach nur so als Gedanke. Wenn ich jetzt, wir reden ja jetzt eher von Mechanismen, die so maschinell sind. Wenn ich jetzt Weight Watchers mir angucke, dann ist ja ein großer Hebel für manche Leute, die es geschafft haben, dass die eine menschliche Komponente da reinbauen. Das heißt, für viele Leute ist die Magie, dass die sich in Gruppen treffen, wo die genau diese Sachen, also wirklich in Live treffen,
ja.
Wo die diese Sachen, ja auch die Punkte, die sie gesammelt haben, austauschen können.
Ja.
Dieser menschliche Feedback von Person zu Person, also auch rein meinetwegen, wenn ich jetzt eine Gamification für eine Purpose-Ausprägung in meinem Unternehmen haben will und ich setze das technisch auf, dass es so, auch wenn es nur Feedback ist, von Leuten, also von Menschen direkt bekomme und nicht von der Maschine. Ist das ein Hebel, der sehr wichtig ist?
Ja, also erstmal sind wir soziale Säugetiere, ja. Und dann passieren natürlich durch solche Sachen indirekt ganz viele andere Dinge, die so gar nicht bewusst werden. Also der eine Punkt ist zum Beispiel, dass wenn du als Mensch vor einem anderen Menschen klar machst, weil du sagst oder wie auch immer, weil wir beide zusammen im Weight Watcher Programm sind und uns da treffen, mache ich ja indirekt, committe ich mich ja vor einem anderen Menschen dazu, es zu machen. Das macht es in der Regel schon Menschen einfacher, auch was eine gewisse Zeit durchzuziehen. Mhm. Nur durch dieses Commitment. Ja? Dann das andere ist, dass ich natürlich irgendwann vielleicht merke, hey, weil wenn ich dabei bleibe, bleibt auch der andere länger dabei. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Ja? Und auch das hilft wieder, da sind wir schon beim Purpose so ein bisschen. Ja? Also vielleicht schafft es ja einer, es durchzuziehen am Ende, gar nicht, weil er es für sich macht, sondern eigentlich, weil er es auch noch für jemand anders macht.
Ja, genau.
Ja? Und weil er, vielleicht findet einer, das ist ein geiler Punkt, das ist cool, darüber habe ich nie nachgedacht, dass da eine Verbindung ist. Aber pass mal auf, das haben wir nämlich mal gemacht. Es ging darum, dass wir wollten, dass es einen gewissen Prozess im Job gibt, den die Leute attraktiver finden. Und wir konnten ihn wirklich nicht groß verändern. Also wir durften, weil gewisse Regularien da sind und sowas. Was wir dann gemacht haben ist, und das hatte ich in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung mal gelesen, dann einfach übernommen, ist, dass wenn du jemanden hast, der eine Aktivität unattraktiv findet, der bekommt jetzt aber die Aufgabe, diese Aktivität jemand anderem schmackhaft zu machen. Dann fängt der automatisch dann an, nach den guten Dingen in etwa da zu suchen. Und dann, oh Mann, habe ich doch noch nicht gesehen. Also dann geht es so schön. Und das Schöne ist ja genauso. Angenommen, Weight Watchers ist natürlich voll anstrengend, solange du es für dich machst. Mhm. Wenn du aber plötzlich merkst, hey, wenn ich das hier gescheit durchziehe oder wenn ich das richtige Rezept finde, ja, dann kann ich meinem Kollegen bei Weight Watchers, dann irgendwie kann ich dem helfen und krieg dadurch noch die Befriedigung, das Feedback, dann ziehst du es halt deswegen durch. Also dann kann es sein, dass Weight Watchers für dich ein Erfolg ist und du abnimmst und denkst, weil du es aber eigentlich für jemand anders gemacht hast. Fair enough. Mhm. Ja. Aber so passieren plötzlich auf einer sehr komplexen Art und Weise unterschiedliche Triggermechanismen, nur dadurch, dass wir uns mit Menschen zusammentun. Ja? Von daher ist das eine super Sache. Ich meine, die meistens denken dann, okay, das ist halt, weil wir einfach als Menschen zusammen besser durchhalten. Aber warum? Auf welcher Ebene das passiert? Ja? Bin ich der Trigger für den anderen? Ist der andere der Trigger für mich? Ja, keine Ahnung, ist es das Commitment, das ich gebe und ich will einfach nur nicht doof dastehen? Ja, oder wie?
Ist ja wie bei Games, ne? Da sitzen also ja, da war ja eine Evolutionsstufe im Gaming, dass die ganzen Daddler da mit Discord verbunden, soziale Kontakte haben, weil sie gemeinsam jetzt das Spiel irgendwie spielen. Das war ja nochmal eine echte soziale Entwicklungsstufe. Also auch bei meinem Sohn, der nur viel dattelt auch.
Ja.
Es sind ja schon, das ist ja echte soziale Interaktion. Der sitzt ja nicht nur einfach vor seinem Rechner, sondern das ist ja sozialer Austausch, der da stattfindet.
Voll. Oder? Man hat sogar herausgefunden, dass es viele Teams gibt, die das immer noch, also die da über langen Zeitraum zocken, aber das Spiel, also am Anfang war das Spiel der Grund, weshalb man sich getroffen hatte, man hat angefangen zu reden. Irgendwann wurde dabei das Reden miteinander zum Hauptfaktor und das Spiel war einfach nur noch das Alibi, zusammenzukommen. Super spannend, solche Dinge. Ja, aber total da merkst du, cool. Da merkst du diese Unterschiede. Und diese Mechanismen sind halt viel, viel stärker, weil sie ja auch evolutionstechnisch, also es sind ja in uns eingecodet, wenn du so willst, dieses soziale Gefüge, ja, Teil einer Sozietät zu sein, unsere Rolle darin zu übernehmen und so weiter. Das ist natürlich schon viel, viel mächtiger in uns drin. als dass es irgendwie diese Dinge, wenn es diese Dinge nicht gibt und ich irgendwas mache, damit ich halt am Ende irgendeine Kompensation bekomme.
Roman, also das war eine wirklich spannende Stunde, muss ich sagen. Und ich hab auch das Gefühl gehabt, dass wir während des Gesprächs auf Ideen gekommen sind, die wirklich ganz cool waren, die mich auch wirklich weitergebracht haben. Und ich will einfach nochmal für alle Leute, die jetzt hier zugehört haben und die immer so ein Brummen gehört haben, ich trage gerade hier so ein Langzeit-Blutdruckmessgerät. Das heißt, das Brummen kam daher, da ist irgendwie kein anderer Vibrator im Spiel hier. Und ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Tube drücken, weil es ist der 14.3. und Eingeweihte wissen, dass das Starship in 3:12 starten wird.
Oder? Ah, wie geil, geschafft.
Hoffen wir zumindest, dass die in die Luft kommen. Und deswegen, also Roman, vielen herzlichen Dank für den Talk. Hat mich super weitergebracht und wir mich werden auch sowieso in Kontakt bleiben. Wo erreicht Danke. Man dich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will?
Du, am besten entweder romanrackwitz.de oder auf LinkedIn Roman Rackwitz und dann einfach anschreiben.
Alles klar. In diesem Sinne, dank dir, Roman.
Ich danke dir.
Wir sind raus. Tschüss.
Ciao.